Der heutige Predigttext steht im Lukas 9, Verse 10b bis 17, ein ganz bekannter Text. Lukas 9, 10b bis 17. Und er nahm sie mit sich und zog sich abseits in eine Stadt namens Bethsaida zurück. Als aber die Volksmenge es gewahr wurde, folgte sie ihm nach und er ließ sie zu sich und redete zu ihnen vom Reiche Gottes und die, welche der Heilung bedurften, machte er gesund. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die Zwölf herzu und sagten zu ihm, entlass das Volk, damit sie in die Dörfer und Gehöfte ringsumher gehen und einkehren und Speise finden, denn hier sind wir an einem öden Ort. Doch er sprach zu ihnen, gebet ihr ihnen zu essen. Sie aber sprachen, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische, es sei denn, dass wir hingehen und für all dieses Volk Speise kaufen sollen. Es waren nämlich etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasset sie sich lagern in Gruppen etwa zu je 50. Und sie taten so und ließen alle sich lagern. Dann nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach das Dankgebet darüber, brach sie und gab sie den Jüngern, sie dem Volke vorzulegen. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgehoben, was ihnen an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Wenn man eine Gemeinde gründet, dann überlegt man sich ganz viele Dinge grundlegend, zum Beispiel im Bereich der Theologie oder im Bereich der Strategie oder der Organisation oder der Struktur der Gemeinde. Das ist vorhin vielleicht bei der Präsentation der Gemeinde etwas deutlich geworden. Man versucht auf Dinge, die man kennt, einen neuen Blick zu werfen, weil eine andere Betrachtungsweise ermöglicht manchmal einen neuen Zugang oder man entdeckt eine neue Perspektive oder neue Aspekte, die einem weiterbringen. Mit meinen Ausführungen zum heutigen Bibeltext, den, wie gesagt, wahrscheinlich alle von euch gut kennen, möchte ich versuchen, genau das zu tun. Ich möchte versuchen, auf etwas ganz Bekanntes einen neuen Blick zu werfen oder vielleicht sogar einen anderen oder neuen Zugang zu finden. Bei der Vorbereitung sind mir ein paar Aspekte wichtig geworden und gewisse davon schauen wir uns jetzt zusammen an. Vielleicht vorab noch dies. Die heutige Predigt ist zwar, heute ist ja der erste Advent, es wurde gesagt, die heutige Predigt ist keine explizite Advents- oder Weihnachtspredigt. Aber es ist ein Ziel der Predigt, euch den Gott der Bibel, der in Jesus an Weihnachten auf diese Welt kam, durch eine Begebenheit näher vorzustellen, die uns sein Wesen und sein Charakter deutlich machen und vor Augen malen. Und es ist mein Wunsch, dass uns das so richtig auf Weihnachten und Advent einstimmen kann. Ich habe 3 Punkte für euch vorbereitet. Der erste Punkt heißt heilsame Sprechstunde. Der zweite Punkt, ich bin in der Startelf. Und der dritte Punkt heißt Großzügigkeit 2.0. Heilsame Sprechstunde, 1. Ich bin in der Startelf. Und der dritte Punkt, Großzügigkeit 2.0. Gehen wir zum ersten Punkt, heilsame Sprechstunde. Ich lese den Vers 11 nochmals vor. Da heißt es, und er, Jesus, ließ sie zu sich und redete zu ihnen vom Reiche Gottes und die, welche der Heilung bedurften, machte er gesund. In diesem Satz stoßen wir aus meiner Sicht gerade zum Kern vor, wie sich uns Gott in der Bibel vorstellt, was sein Herzensanliegen ist, sein grundsätzliches Bedürfnis uns Menschen gegenüber. Er ließ sie zu sich. Gott, Jesus wird uns als jemand vorgestellt, der Zeit hat, Zeit für jede Person, die ihn braucht. Und wenn man diesen Teilsatz, das Neue Testament ist ja auf Griechisch geschrieben, wenn man diesen Teilsatz im Neuen Testament untersucht, dass das von der Wortbedeutung her heißt, er nahm sie freundlich auf, er hieß sie willkommen, aber auch Dinge wie Anerkennung oder Lob oder Annahme spielen damit hinein vom Bedeutungsspektrum. Spüren wir ein wenig, in welcher Atmosphäre diese Begegnungen stattgefunden haben? In einer Atmosphäre der Freundlichkeit, des Willkommenseins, des Es ist genug Zeit für dich vorhanden. Wir lesen in den anderen Evangelien diese Geschichte, die Speisung der 5000 finden wir übrigens in allen 4 Evangelien. Wir lesen in den anderen Evangelien, dass die Menschen Jesus jammerten. Es ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Das heißt, er nahm die Leute freundlich, wohlwollend, anerkennend auf, weil sein Herz berührt war, aber wahrscheinlich auch, weil das, was er hörte, sein Herz berührte. Jetzt, was tut man, was tun wir, wenn unsere Situation, wenn unser Herz durch die Situation eines Menschen berührt ist? Ist es nicht so, dass dann viele von uns versuchen, diesen Menschen wohlwollend zu begegnen, freundlich mit ihnen zu sein und ihnen gut zuzureden, so dass es ihnen hilft? Und es wird uns irgendwie zum Bedürfnis, dass es diesen Menschen wieder gut gehen darf. Und wir helfen, auch praktisch, wenn wir können. Genau das tut Jesus hier eigentlich auch. Er hat das Bedürfnis zu helfen. Er nimmt die Menschen freundlich, wohlwollend auf und er spricht ihnen gut zu. Im Text heißt es, dass er vom Reich Gottes sprach. Die Frage ist natürlich, warum ist das Reden vom Reich Gottes gut oder wohlwollend sprechen? Wenn man vom Reich Gottes erzählt, dann verkündet man das Evangelium. Das lesen wir ganz zu Beginn des Markus-Evangeliums. Jetzt, was ist das Evangelium? Wörtlich übersetzt bedeutet das Wort gute Botschaft. Und diese gute Botschaft ist, dass Gott jeden Menschen auf dieser Welt maximal liebt und damit ihm in Kontakt sein möchte und sogar eine persönliche Beziehung haben möchte. Und mit und in dieser Beziehung möchte er den Menschen Dinge schenken. Wertschätzung zum Beispiel oder Anerkennung, Bedeutung, Selbstsicherheit, der Halt. Oder anders ausgedrückt, er möchte uns mit seiner maximalen Liebe beschenken. Er möchte uns nicht nur in Anführungszeichen freundlich aufnehmen, sondern mit seiner maximalen Liebe unser Wesen bestimmen, unsere Identität dauerhaft im Alltag stärken und bestimmen. Das ist sein Wesen. Er liebt uns Menschen maximal. Mehr geht nicht. Jetzt, wenn man das so hört, Anerkennung, Bedeutung, man ist wichtig, meine Meinung zählt. Selbstsicherheit, Halt, Liebe. Von wo bekommen wir das eigentlich im Normalfall? Ich denke sicher durch die Arbeit, vielleicht durch das Berufsfeld, in dem wir tätig sind. Oder vielleicht durch unsere Stellung im Gefüge der Unternehmung, vielleicht durch die Lohnhöhe oder vielleicht durch das Ausmaß unserer Weisungsbefugnis. Oder wenn ihr noch studiert oder in der Schule seid, wie gut eure Noten sind. Wie ihr dasteht im Vergleich mit anderen. Dann bekommen wir Bedeutung, Anerkennung, Liebe, Halt sicher auch durch unsere Beziehungen, durch den Partner, durch unsere Familie, durch die Eltern oder die Kinder, durch unsere Herkunft vielleicht auch. Ich meine, wenn man in Basel zum Deich gehört, dann heißt das was. Wir bekommen Anerkennung, Bedeutung, Liebe, Halt sicher auch durch unser soziales Umfeld. Wie beliebt, dass ich bin bei meinen Freunden oder Bekannten. Vielleicht auch durch unser Äußeres, durch die Ausstrahlung oder die Schönheit oder meine Figur oder meine Muskeln. Vielleicht auch durch meine Fähigkeiten, wenn ich gut bin im Sport oder in der Musik oder wenn mein Wissen oder mein Intellekt einfach speziell toll sind. Ich denke, dass man aus diesen Dingen eine gewisse Bedeutung, Selbstsicherheit zieht, ist gut und gesund, weil wir sind menschliche Wesen und wir brauchen das. Anerkennung von anderen, Liebe, Halt, Bedeutung, das gibt Sicherheit. Aber es ist auch so, dass es in eigentlich jedem Leben auch Momente oder Situationen gibt, in denen man unsicher ist, verletzt oder sich vielleicht wertlos fühlt. Oder in anderen Worten, Momente, in denen eben zu wenig Anerkennung da ist. Selbstsicherheit, Liebe, Halt, Bedeutung oder Wertschätzung. Zum Beispiel, wenn man durch eine Prüfung fällt oder sonst ein Ziel, das man sich gesetzt hat, nicht erreicht. Oder wenn man eine Stelle nicht bekommt. Oder wenn man gar keine findet. Oder wenn man den nächsten Karriereschritt vielleicht nicht tun kann. Oder auch vielleicht, wenn Freundschaften oder Beziehungen in die Brüche gehen. Oder man keinen Partner findet. Oder auch, wenn vielleicht ein Geschwisterteil oder die beste Freundin, der beste Freund einfach beliebter und erfolgreicher sind, als ich es bin. Oder vielleicht auch, wenn keine Familienidylle da ist, gegeben ist. Oder vielleicht auch, wenn man schlecht behandelt wird oder auch körperlich krank ist. Oder vielleicht ganz schlicht und einfach, weil man nicht dazugehört zu dieser coolen Gruppe. Ich mache eine kleine Klammer auf. Vielleicht denkt jetzt jemand nach dieser Aufzählung, perfekt, alles Paletti, ich habe keinen wunden Punkt. Das ist genial und das freut mich sehr. Aber ich möchte Sie, euch ermutigen, dazu euch das Folgende trotzdem mal anzuhören. Denn leider haben die meisten Menschen irgendwann in ihrem Leben eben doch solche Momente. Momente der Unsicherheit, der fehlenden Anerkennung, des Verletztseins. Und nicht selten ist es eben auch so, dass wir selber gar nichts dafür können, sondern es entsteht dadurch, wie andere mit uns umgehen, wie sie mit uns umspringen, wie sie mit uns sind. Klammer geschlossen. Jetzt, wie reagieren viele von uns, wenn solche Momente da sind, wenn zu wenig oder keine Bestätigung da ist, keine Sicherheit? Wir geben Gegensteuer, nicht? Man sucht sich einfach einen neuen Freund, eine neue Freundin. Aber was ist, wenn es wieder nur der Zweitbeste ist? Oder man trägt in der Familie mehr mit. Oder man nimmt sich vor, später einmal in der eigenen Familie alles anders zu machen. Aber ist es so einfach? Oder man lernt mehr. Aber was ist, wenn man wieder durchfällt? Oder man sucht eine neue Stelle oder strebt den nächsten Karriereschritt an. Aber es gibt so viele gute Mitbewerber. Oder vielleicht, man distanziert sich von Menschen oder ignoriert sie oder redet schlecht über sie. Oder man hofft auf Heilung. Gegensteuer geben ist anstrengend, kostet Kraft und es kann auch mit Unsicherheiten behaftet sein. Ich habe es vorhin einfließen lassen. Und was ist, wenn es nicht gelingt, Gegensteuer zu geben? Und was ist, wenn wir merken, dass sich unser Selbstwert, unsere Identität eigentlich ziemlich stark, um nicht zu sagen nur, auf diese Dinge abstützt? Dass es mir nur dann gut geht, wenn ich durch diese Dinge genügend Selbstbestätigung, Anerkennung und so weiter erhalte. Wenn das so ist, dann muss ich mir eigentlich auch eingestehen, dass diese Dinge eine gewisse Macht haben über mich. Wenn ich sie haben muss, um mich wertgeschätzt zu fühlen, um selbstsicher zu sein, um Anerkennung zu empfinden, um mich gut und wertvoll zu fühlen, dann bin ich nicht komplett frei. Ist es da nicht eine gute Botschaft, eine befreiende Botschaft? Schauen wir da nicht in ein freundliches Gesicht, wenn Jesus, Gottes Sohn, in dieser Geschichte alle Menschen freundlich empfängt und ihnen sagt, du bist maximal geliebt von mir und ich möchte mit dir im ständigen Kontakt sein und dich in deinem Wesen stärken. Und der sogar noch weitergeht und sagt, ich möchte dich gesunden lassen, deine Verletzungen heilen, deine Sehnsüchte stillen. Vers 11. Und die, welche der Heilung bedurften, macht er gesund. Dazu eine weitere Klammer. Der heutige Predigttext wird nicht selten auf körperliche Heilungen reduziert. Aber gerade die Tatsache, dass die Heilungen mit der Verkündigung des Evangeliums, des Redens über das Reich Gottes so eng verknüpft sind, ist meines Erachtens ein starkes Argument dafür, dass hier eben auch innere Heilungen im Blick sind. Die Gesundung der Seele. Ganzheitliches Heilen. Gott möchte unserer Persönlichkeit eine neue Grundsicherheit geben, und zwar so, dass er uns mit seiner Liebe zentral erfüllt und uns dort berührt, wo wir Verletzungen haben und vielleicht leiden, damit wir dadurch unabhängiger werden von der Zuneigung und Einschätzung von anderen Menschen. Er möchte unserem Charakter und unserer Identität seine Stabilität verleihen, wenn man so will. Damit sage ich nicht, dass ihr jetzt aufhören könnt, einander Komplimente zu machen oder euch gegenseitig Wertschätzung weiterzugeben. Wir brauchen das, ich habe es vorhin schon gesagt. Aber wir sind dadurch nicht mehr so fundamental abhängig von ihnen. Und das macht uns freier und unabhängiger. Das klingt wunderbar, nicht? Maximale Liebe, Zuneigung, Anerkennung, Wertschätzung, Unabhängigkeit. Aber vielleicht haben wir hier auch Fragen oder wir stoßen an Grenzen unseres Verständnisses. Kann das wirklich sein? Genau darum finden sich in der Geschichte aus meiner Sicht die Heilungen von Jesus, die innerlichen Heilungen und die äußerlichen Heilungen. Sie waren Zeichen, Bestätigungen, Beweis dafür, dass das Evangelium, was er erzählte, stimmt. Solche Zeichen wurden von den religiösen Führern zu jener Zeit auch immer wieder von Jesus gefordert. Das ist wie die innere Logik der Speisung der 5000, die Beweisführung der Geschichte, einer ihrer Argumentationsstränge, wenn man so will. Und die Menschen damals vor Ort, die konnten diese Beweise überprüfen. Jetzt, Gott ist heute immer noch der gleiche wie zu der Zeit, dass diese Geschichte passiert ist. Davon spricht das Neue Testament im Hebräerbrief. Und darum bin ich eben überzeugt, dass diese Heilungskraft auch heute immer noch da ist und existiert. Aber diese Kraft bleibt in Gottes Verfügungsgewalt. Sie ist ein Geschenk, wenn sie aktiv wird. Man kann nicht willkürlich über sie verfügen. Und sie gehört ganz nah zur Verkündigung des Reiches Gottes, zur Verkündigung des Evangeliums. Gott möchte eine Beziehung mit uns und uns dort gesunden lassen, wo wir es nötig haben. Nicht dort, wo wir es uns vielleicht vor allem wünschen würden, sondern dort, wo wir es nötig haben. Als Zeichen und Beweis dafür, dass das Evangelium stimmt. Es ist interessant, er bietet uns nicht eine Beziehung an mit Lasten und Verletzungen. Das ist phänomenal. Der biblische Bericht sagt uns, dass Gott, damit er uns Menschen heute das alles auch zusagen kann, was wir gelesen haben, anbieten kann, dass er in Jesus, seinem Sohn, ganz tief unten durch musste. Jesus wurde angespuckt, er wurde geschlagen, er wurde beleidigt, er wurde ausgelacht, er wurde verletzt, er wurde misshandelt und schlussendlich ans Kreuz genagelt. Und dort ist er unter großen Qualen gestorben. Und nach 3 Tagen ist er auferstanden. Im Buch Jesaja, ein Buch im Alten Testament, da steht, und das bezieht sich auf Jesus, Kapitel 53, er, Jesus, lud auf sich unsere Schmerzen. Weil er uns Menschen maximal liebt, darum hat er das für uns alle getan. Und weil er das getan hat, kann er uns anbieten, uns Liebe und Wert zu geben, die uns von der Bestätigung von anderen weniger abhängig, vielleicht sogar unabhängig sein lassen. Und die uns auch vor Verletzungen und Schmerzen bewahren oder sie heilen können. Übrigens, jeder von uns wird nicht nur verletzt, sondern wir alle verletzen auch andere Menschen. In Jesaja 53,5 steht, aber er, Jesus, wurde um unserer Missetat, auch darum verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es ist also auch Heilung in Bezug auf unsere eigenen Fehler nötig. Wenn ich wissen möchte, ob das wirklich stimmt, was da steht und uns zugesagt ist, dann komme ich nicht darum herum, im Vertrauen auf Gott einen Schritt zuzumachen. Den Schritt zu wagen und zu sagen, ja, Gott, ich habe wunde Punkte, ich habe andere verletzt und ich möchte das bereinigen. Hilf mir, vergib mir. Gott präsentiert sich, Jesus präsentiert sich in dieser Geschichte, in diesem Vers einmal als ein Gott, der Zeit für uns hat, für jeden Menschen der Erde und der sich Zeit nimmt, jederzeit. Zweitens, als ein Gott, der uns freundlich aufnimmt und der uns gut wohlwollend zuredet durchs Evangelium und der eine Beziehung mit uns haben möchte. Und drittens als ein Gott, der möchte, dass es uns gut geht und dass Dinge, die schmerzen, die verletzt sind, gesunden dürfen, erneuert werden können. Und der auch den Beweis dafür erbracht hat, dass er das kann. So viel zum Punkt 1, heilsame Sprechstunde. Gehen wir zum zweiten Punkt. Ich bin in der Startelf. Im zweiten Teil des Verses 16 lesen wir, dass die Jünger das Essen verteilten. Jesus hat es nicht selber ausgeteilt. Alle Jünger haben ihm dabei geholfen. Und das bedeutet, dass dieser Gott, der sich tief in seinem Herzen wünscht, dass wir eine Beziehung mit ihm pflegen, auch gemeinsam mit uns wirken möchte, gemeinsam mit uns seine Vision für diese Welt umsetzen möchte. Er ist kein Gott, der distanziert von uns einfach alleine regiert. Er möchte diejenigen, die eine Beziehung mit ihm beginnen, mit einbeziehen, wenn es darum geht, sein Königreich zu gestalten und in dieser Welt unterwegs zu sein. Wie viele Jünger halfen mit? Wie viele Jünger wurden eingesetzt? Alle. Und das bedeutet, dass es Gottes Wunsch ist, dass sich auch alle seine Nachfolger einbringen. Alle, die an ihn glauben, einbringen für sein Reich. Vielleicht denkt jetzt jemand von Ihnen, von euch, dann wäre ich ja voll fremdbestimmt. Aber das ist nicht die Atmosphäre dieser Szene, die mit einem freundlichen Willkommen heißen der Menschen beginnt, die damit weitergeht, dass Jesus sein Herzensanliegen weitergibt, das Evangelium verkündet, er dann Menschen heilt. Und jetzt, wenn es Abend wird, er sich darum sorgt, dass die Leute kein Essen haben. Es geht nicht um Fremdbestimmung, es geht um Wertschätzung, es geht um Identität, es geht um Anerkennung, um Bedeutung, um Liebe, um mit einbezogen sein. Jeder ist wichtig und trägt seinen, ihren Teil zum großen Ganzen bei. Gott möchte uns in seiner Startelf mit dabei haben, wenn man so will, in seinem Team. Ich denke, dass ich das hier in Basel, in der Stadt des Schweizer Meises, nicht näher ausführen muss, was es bedeutet, in der Startelf zu sein. Man ist wichtig, seine Fähigkeiten und Talente werden benötigt. Die Logik von Jesus ist folgende. Jeder von uns hat Fähigkeiten und Begabungen. Manche sind einfach mitgegeben worden bei der Geburt, andere sind erlernt. Und die Idee ist nun, dass wir, jeder von uns, seine Begabungen und Fähigkeiten für das große Ganze einsetzt. Für die Gemeinde, für das Wohl unserer Mitmenschen, für Menschen um uns herum. Wäre die Welt nicht ein Stück besser, wenn viele Menschen das praktizieren würden? Aber Gott ist eben nicht so, dass er uns zu etwas zwingen würde. Nein, unser Mitwirken ist etwas, was er sich wünscht. Das ist die Konzeption, das ist seine Idee. Er möchte unsere Herzen gewinnen dadurch, dass er uns freundlich willkommen heißt, positiv mit uns redet, uns hilft, uns von unseren Verletzungen und Wunden zu lösen. Und dass das dazu führt, dass wir Vertrauen gewinnen und ihm unsere Gaben und Fähigkeiten als Dankeschön zur Verfügung stellen. In unserer Geschichte wird das dadurch bildlich ausgedrückt, dass Jesus mit den 5 Broten und den 2 Fischen arbeitet. Er arbeitet mit dem, was ihm zur Verfügung gestellt wird. Das ist echte Wertschätzung. Es genügt, was da ist. Wir genügen, heißt das. Welche sind eure persönlichen 5 Brote und 2 Fische? Und was tut ihr damit? Der Schritt 2, ich bin in der Startelf. Was für eine Wertschätzung. Und nun noch der 3. Punkt, Großzügigkeit 2.0, Vers 17. Da steht, 5.000 Männer wurden satt. Die Frauen und Kinder sind da nicht mitgezählt. Das war einfach eine Gepflogenheit, eine Sitte zu der Zeit. Das war keine Abwertung. Heute würde wahrscheinlich stehen, 5.000 Frauen und Männer oder 10.000 Frauen und Männer. Die Aussage dieses Verses ist, Gott versorgt für den Moment und auch für die Zukunft. Nachdem alle satt waren, blieben 12 Körbe übrig. Und 12 Körbe, das heißt einfach unglaublich viel. 12 ist zwar eine symbolische Zahl in der Bibel, die 12 Stämme Israel, die 12 Apostel. 12 heißt einfach, es ist im Übermaß genug da für jetzt und für die Zukunft. Es ist abschließend genug da. Zu der Zeit war Überfluss noch mehr die Bedeutung von Sicherung der Existenz. Und das ganze Bild heißt einfach, es war für den Moment und für die nächste Zeit einfach im Überfluss genug da. Also eine weitere Aussage der Geschichte ist, dass der Gott, der um uns ringt, eine Beziehung mit uns möchte, der uns helfen möchte, der uns in seiner Startelf haben möchte, sich unser Mitwirken wünscht, uns auch zusagt, dass er uns großzügig auf unserem Weg versorgen wird. Was heißt versorgen? Das kann ich nicht im Detail für jeden Einzelnen von Ihnen, von euch bestimmen. Aber Versorgen heißt, Gott gibt jedem das, was er braucht und noch mehr dazu für die Zukunft. Versorgen heißt auch, Gott weiß, was wir brauchen. Und da geht es nicht nur um Materielles, sondern eben auch um Dinge wie Anerkennung, Wertschätzung oder seine Liebe erleben. Die wundersame Vermehrung von Brot und Fisch ist auch eine Bestätigung dafür, dass die Botschaft des Evangeliums stimmt. Nach den Heilungen auf persönlicher Ebene am Anfang der Geschichte folgt nun noch etwas, das alle Anwesenden am eigenen Leib erfahren. Genau wie die Heilungen Zeichen waren für seine göttliche Sendung, so ist es auch das Brotvermehrungswunder, ein Zeichen dafür, dass das Evangelium, das er verkündet hat, stimmt. Die Rede vom Reich Gottes, vom Evangelium wird also, wenn man so will, durch die Geschichte selber doppelt bestätigt. Durch ihre eigene Argumentationsführung, wenn man so will. Es wurden alle satt, das heißt auch wieder die Bedeutung und die Wertschätzung des Einzelnen. Übrigens, falls meine Überschrift des dritten Punktes 2.0 nicht ganz verständlich war, will ich es noch erklären. 2.0 wird einem Wort angehängt, um damit auszudrücken, dass es eine verbesserte Version ist, wenn nicht die beste. Also Großzügigkeit 2.0 soll irgendwie ausdrücken, dass Gott umfassend und großzügig versorgt, bestens versorgt. Wenn wir uns das so Revue passieren lassen, ein Gott, der uns willkommen heißt, freundlich, der Zeit hat für uns, der uns gut wohlwollend zuredet, der uns heilen lassen möchte, der uns in seinem Team mit dabei haben möchte, damit der möchte, dass wir mithelfen, seine Vision für diese Welt umzusetzen und der uns dabei großzügig versorgt, ist das nicht ein fantastischer Gott? Mich hat das umgehauen in der Vorbereitung, dieses Gleichnis, diese Geschichte. Er ist einfach fantastisch und er hat so viel Gutes für jeden von uns bereit. Ist das nicht jemand, der man in seinem Leben und Alltag mit dabei haben möchte? Gerade auch vielleicht im Advent? Also ich schon, definitiv. Und ich wünsche mir von Herzen, dass euch sie diese Perspektive von Gott in den kommenden Wochen im Hingehen auf Weihnachten prägen darf. Amen.